Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen.
In der Schweiz leben schätzungsweise gegen 155'000 demenzkranke Menschen. Jährlich kommen rund 29'500 Neuerkrankungen dazu. Das Krankheitsbild macht Angst und verunsichert. Nicht nur die Betroffenen, sondern auch denen ihres Umfeld. Dylan Kistler-Bopp ist Gründerin und Leiterin der Memory-Klinik am Stadtspital Weid in Zürich. Dort klärt sie Menschen mit Verdacht auf eine Demenzerkrankung ab und begleitet Patientinnen und Patienten und denen ihre Angehörigen. Was genau ist Demenz? Was bedeutet eine Diagnose für die Betroffenen? Und findet man trotz allem einen möglichst positiven Zugang zu einer äußerst schwierigen Situation? Über das alles reden Dr. Age, der Vincenzo Paulino und der Marc Jäggi, jetzt mit der Irene Bob Kistler.
Dr. Age Talk, unterstützt von Alma Casa, Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch.
Frau Dr. Bob Kistler, die meisten von uns sind ja froh, wenn das Thema Demenz gar nicht erst im Leben vorkommt. Verdrängen wir zum Teil oder weichen wir ihm aus? Ihr beschäftigt euch täglich damit. Ihr habt die Memory-Klinik gegründet. Leitet die Memory-Klinik. Warum die Faszination für Demenz?
Ich denke, das wichtigste Motivation ist, dass ich den Menschen helfen will, einen Weg zu suchen, wie sie mit dieser Erkrankung leben können. Und vor allem auch, dass ich die Angehörigen sehr stark unterstützen will. Das ist der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist einfach, dass man Klarheit braucht. Ich sage immer wieder, ein Mensch kommt nicht zu mir in die Sprechstunde, ich habe Alzheimer, sondern ich habe eine Hirnleistungsstörung und ich kann das nicht richtig einordnen. Oder ich habe einen Konflikt in der Familie oder ich verliere meinen Job. Und ich denke, das ist auch hochspannend, dass ich das richtig einordnen kann, dass ich auch die ganze sogenannte Differentialdiagnose habe. Was ist es?
Ja, was ist es genau? Was ist eigentlich Demenz?
Also Demenz ist eine Hirnleistungsstörung, die zu einer Einbuße führt im Alltag. Also wenn ich ab und zu ein Wort vergesse oder einen Namen vergesse, ist das noch keine Demenz. Aber als Vorstadium kann es natürlich schon sein, dass Menschen mehr nehmen, zum Beispiel nicht wissen, mehr etwas verlegen. Aber wir alle, wenn wir älter werden, wird unser Gedächtnis schlechter und da ist sicher keine Demenz vorhanden.
Demenz ist so ein Allerweltsbegriff. Gibt es da Untergruppierungen? Gibt es verschiedene Arten von Demenz?
Die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist, was ist der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz? Und Demenz ist einfach der Überbegriff. Und es gibt ganz viele verschiedene Formen von Demenz und die häufigste Form ist der Alzheimer. Aber Menschen, die andere Demenzformen haben, die fühlen sich häufig nicht richtig abgeholt. Sie können ihre Symptome nicht richtig einordnen. Ich denke, an zweiter und dritter Stelle kommt die sogenannte frontale Demenz, Demenz vom Stirnhirn, und die Lewy-Body-Demenz, die ganz eigenartige Symptome hat. Die Menschen haben Probleme mit der Orientierung vor allem und sie haben sehr häufig Halluzinationen und sie haben ein Bild wie ein leichter Parkinson.
Und diese verschiedenen Demenzarten, gibt es da eigentlich Risikofaktoren dafür, dass man die ein oder die andere bekommt?
Ich denke, es gibt Menschen, die wirklich familiäre Belastung haben. Dazu gehört vor allem auch die frontale Demenz, die sehr häufig bei Menschen vorkommt, die noch nicht 65 sind. Der grösste Risikofaktor ist wirklich Genetik, wenn man dort belastet ist. Bei der Lewy-Body-Demenz ist das weniger klar und es gibt einzelne Alzheimer-Demenz-Erkrankungen, die klar familiäre Belastung haben. Aber das sind mehrheitlich auch die Menschen, die die Alzheimer-Erkrankung früh überkommen.
Also das heisst nicht, wenn in Ihrer Familie einen Demenzfall hat oder mehrere Demenzfälle, dass sie das zwingend bekommt. Aber die Chance steigt.
Genau. Also wenn jetzt eine Grossmutter mit 80 Demenz überkommt, ist das ein leicht erhöhtes Risiko, aber nicht ein wesentliches Risiko.
Apropos Risiko, also wie viele Menschen sind eigentlich betroffen und nimmt das mit dem Alter, das nimmt im Alter sicher zu, aber wie viele sind denn wirklich betroffen?
Also ich denke, es ist wirklich ganz klar altersabhängig in allen Ländern. Und bei 80-Jährigen ist es etwa das Risiko gegen die 20%. Und zum Beispiel bei unter 65-Jährigen ist es vielleicht 1-2%. Aber wir haben natürlich heute auch immer mehr Menschen, die 65 sind. Und von dort her ist auch die Anzahl von Jungbetroffenen nicht zu vernachlässigen. Und auch all die Dramen, die sich dann abspielen. Und die genaue Anzahl kann man sich so etwa ausrechnen, wenn man davon ausgeht, wie viele 80-Jährige heute in den entwickelten Ländern gibt, dass es eine riesige Anzahl ist.
Also der Altersschnitt, der extrem wächst, immer mehr ältere Leute, die es gibt, sicher ein Grund. Hat es in Demenz früher nicht so häufig gegeben, also ganz früh, wenn man in die Geschichtsbücher hineinschaut, oder ist das einfach heute mehr das Thema, genau wegen dem zunehmenden Alter der Leute?
Die Masse hat sicher mit dem Alter zu tun. Und ich meine, ein 70-Jähriger heute ist eigentlich noch sehr fit. Und bereits vor 100 Jahren sind wenige Leute 70 geworden. Und von dort her ist das schon ein Faktor, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich denke, die erste Alzheimer-Patientin, die beschrieben ist, vom Alois Alzheimer, die ist in einer Psychiatrie interniert worden, mit allen Zwangsmassnahmen. Und der Herr Alois Alzheimer hat gesagt, es ist ein eigenartiges Krankheitsbild, das ich nicht richtig einordnen kann. Er hat dann gemerkt, das ist keine Schizophrenie. Und er hat sich dann dem Fall angenommen, hat das Hirn ja auch dann untersucht und hat eigentlich genau das beschrieben, was heute unsere Forscher beschreiben, die Amyloids und Plaques und Tangles, hat er damals schon beschrieben.
Wenn wir das kurz erklären, was
ja,
das ist.
Genau.
Also das Amyloid ist eine Ablagerung von spezielle Eiweiß, wo wir heute bei den Alzheimer-Patienten sehen, bei den klassischen Alzheimer-Patienten. Und die Tangles, das sind so irgendwie verklumpte Nervenstränge, kann man sagen. Und was eben das ganz Spannende ist, wir wissen heute, dass Alzheimer-Patienten die Amyloid-Ablagerungen haben. Dort geht ja auch die Forschung, dass man versucht, das Amyloid wegzunehmen wieder aus dem Hirn. Aber eigentlich sind leider ja die Resultate sehr ernüchternd. Es gibt aber auch Menschen, die Amyloid-Ablagerungen haben und klinisch gesund sind. Und das ist so die Herausforderung für die Forschung. Ist es eigentlich wie ein Abfallprodukt, aber nicht die Ursache? Mhm. Und dort ist momentan so ein bisschen die Forschung am Stottern, denke ich.
Es gibt ja diese berühmte Nonnenstudie aus den USA, wo sich eine Gruppe von Nonnen bereit erklärt hat, ihr Hirn zu spenden, wenn sie gestorben sind, und für die Forschung.
Genau.
Und da hat man festgestellt, dass es von diesen Frauen, die ein sehr geregeltes Leben geführt haben, sehr eingebunden waren bis am Schluss ihres Lebens in Aktivitäten dieses Klosters, dass die eigentlich sehr gut funktioniert haben bis zum Tod. Und als man dann das Gehirn untersucht hat, stellte man fest, die haben eigentlich starke Veränderungen im Hirn, auch Alzheimer-artige Veränderungen. Kann man daraus schließen, dass Menschen, die eingebunden bleiben, dass die länger ihre Fähigkeiten behalten, trotzdem das Gehirn sich verändert hat?
Also ich denke, es sind ja nicht alle die Nonnen, die die Veränderung hatten, aber es hat einzelne Nonnen, die beschrieben worden sind. Die eine hat, glaube ich, gerade 3 Monate vor ihrem Tod eine Testung gehabt. Hervorragend gewesen. Sie ist nach einem Herzinfarkt gestorben und sie war voller Alzheimer-Pathologie gewesen. Und ich frage mich, ob dort nicht die Forschung ansetzen müsste. Wer kann mit Amyloid leben und wird nicht klinisch krank? Ich denke, das ist so die hohe Herausforderung. Es gibt aber auch 90-Jährige, die wirklich kaum Amyloid haben. Und es wird noch komplizierter. Es gibt Menschen, die ein Alzheimer-ähnliches Krankheitsbild haben. Ich habe solche in der Sprechstunde. Und die haben kein Amyloid. Das kann man ja heute schon in der PET-Untersuchung, in der nuklearmedizinischen Untersuchung feststellen. Und ich mache ja heute schon Hirnflüssigkeitsuntersuchungen, wo wir das Amyloid messen können. Und es gibt einen Herrn Peterson, der jetzt auch das Krankheitsbild beschreibt. Das heisst SNAP, ein schöner Name. Suspected Non-Alzheimer's Pathology. Also es ist wie eine Nicht-Alzheimer-Krankheit, die sich Alzheimer-ähnlich äußert. Und das macht eigentlich die ganze Forschung noch viel komplizierter.
Also wir stehen da noch irgendwo nicht am Ende, auf jeden Fall, vielleicht am Anfang. Aber es würde ja bedeuten, wenn die Nonnenstudie etwas hat, dass man vorbeugen könnte. Wie steht ihr zu diesem Thema? Oder was wisst ihr darüber?
Also ich denke, vorbeugen kann man ganz wenig, sage ich trotzdem. Für mich ist immer noch der Alzheimer ein Schicksal, das jeder von uns treffen kann. Wir wissen einfach, wenn jemand intellektuell aktiv ist, wenn er gute soziale Kontakte hat, wenn er die ganze Herz-Kreislauf-Prophylaxe macht, Sport, gesunde Ernährung usw., dass das Risiko ein bisschen runtergeht. Und vor allem, dass der Beginn der Erkrankung herausgezögert werden kann. Also, dass man es merkt, dass ich krank bin. Aber ich würde den Menschen Unrecht tun, die ich in meiner Sprechstunde habe, wo das die Demenz wie eine Bombe einschlägt. Leute, die Sportler waren, die gesund gelebt haben und trotzdem die Alzheimer-Erkrankung bekommen. Aber es lohnt sich sicher, eine gewisse Prävention zu machen. Weil wenn wir nur schon 2-3 Jahre gehen, haben wir sehr viele Menschen mit Demenz weniger.
Ja, also Irin, wenn man jetzt nicht vorbeugen kann, was kann man denn tun, wenn diese Bombe einschlägt? Oder hast du da Hinweise und Anregungen? Du machst das ja jeden Tag mit den Patienten, die bei dir sind. Wie kann ich denn dann noch ein gutes Leben führen, wenn diese Bombe einschlägt?
Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Wo finde ich Sinn im Leben, wenn mir das weggenommen wird, was in unserer Gesellschaft eigentlich das Wichtigste ist? Also unsere Gesellschaft definiert sich ja über den Geist, über Effizienz, über den Intellekt und über wenig anders. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass wir diesen Menschen wieder zu spüren geben, dass sie uns wichtig sind, auch mit der Krankheit. Dass sie auch wieder eine Sinnfindung bekommen. Und dass sie nicht nur beschäftigt werden, sondern als Teil von unserer Gesellschaft weiterhin wahrgenommen werden. Sei das, bevor sie ins Pflegeheim kommen oder auch im Pflegeheim. Und ich denke, das erlebe ich, dass das das Allerwichtigste ist. Wenn ich einen jungen Menschen habe, der das hat, dann ermuntere ich ihn, dass er das möglichst offen kommuniziert. Ich erlebe, dass da eigentlich heute in dieser Gesellschaft doch auch mehr Verständnis da ist. Ich hatte zum Beispiel einen Juristen, der hat sofort ein Mail geschickt, ist wirklich überschwemmt worden mit sehr liebenswürdigen Mail. Und gewisse Menschen haben sich auch noch weiter um ihn gekümmert. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Soziale Kontakte trotz allem.
Ja, was mir noch dazu einfällt, ist, dass zwar in unserer Gesellschaft, wie du sagst, dass der Intellekt eine große Rolle spielt, aber ich finde, die Emotionalität sollte auch eine große Rolle spielen. Denn Menschen mit Demenz, wenn man eben nicht mehr alles ganz genau einordnen, verstehen kann, bleiben und sind sehr empfänglich für Emotionen. Und zwar sowohl geben als auch annehmen und verstehen. Das funktioniert immer, eigentlich bis am Schluss. Und das ist auch wichtig dann für den Umgang mit Menschen mit Demenz. Ich hatte kürzlich ich habe in einem Buch nachgelesen, wo eine Ehefrau ihren Mann, der an Demenz erkrankt war, eben mit dem ist sie ausgegangen ins Restaurant und so weiter, und er war ein bisschen verändert vom Verhalten, und sie hatte so eine kleine Visitenkarte im Hosensack und hat immer dann den Leuten gegeben, also mein Mann lebt mit einer Demenz, achten Sie bitte ein bisschen drauf. Und die waren immer sehr, sehr hilfreich und haben ihn total unterstützt. Ich fand das einen guten Trick. Sie hat ihm das nicht immer gezeigt mit dieser Visitenkarte, aber sie haben es dann beide davon profitieren können. Und so kann man eben auch mit der Situation umgehen lernen.
Also das ist sehr richtig, und das ist auch die Alzheimer-Vereinigung, hat die Visitenkarte, die man zeigen kann. Ich habe gemeint, unsere Gesellschaft eigentlich im Negativen ist so auf Effizienz aus, oder? Und genau das verkümmert ja in unserer Gesellschaft leider, sind die Emotionen. Und ich denke, das ist das, was bleibt. Aber, ich gebe trotzdem ein Aber, für Partner sind es eben nicht mehr die Emotionen von früher. Also ich habe gerade Angehörigen, die mir gesagt haben, ich habe doch kein Kind geheiratet. Man erwartet natürlich von einem Partner andere Emotionen als vom eigenen Kind. Und dann ist ein Teil auch von meiner Sprechstunde, wie gehe ich um mit den Emotionen, die anders geworden sind. Die Emotionen geben mir ja trotzdem etwas, aber ich muss eine andere Erwartung haben an Partnerschaft, und das tut häufig extrem weh. Also, wenn ein Alzheimer-Patient sich so kindlich verhält. Mhm. Eine Partnerschaft ist ja geprägt durch Intellekt, durch Emotionalität, aber die Emotionalität auch, wo man vielleicht miteinander über Jahrzehnte gelebt hat. Und ich sage immer wieder, wenn ich höre, ja, der Angehörige, ihr müsst halt Verständnis haben, das ist ein Schlag ins Gesicht. Weil wenn man selber betroffen ist in dieser veränderten Partnerschaft oder Angehörige mir sagen, ich habe noch einen Ehemann, aber keinen Partner mehr, dann stimmt das, dann bringt das auf den Punkt. Weil Partnerschaft beinhaltet mehr.
Was ist denn da die Möglichkeit oder was sind denn eure Vorschläge, für dass man mit dem, ich nehme an, nach einer langjährigen Partnerschaft oder einer Ehe, ist ja auch noch ein schlechtes Gewissen. Einerseits ist es nicht mehr der gleiche Partner, man kann nicht mehr auf Augenhöhe zusammenleben, diskutieren, Emotionen leben. Man braucht also irgendwie einen Raum für sich selber und gleich will man ja für den Partner da sein. Wie ist da eure Vorgehensweise in der Beratung?
Ich denke, das eine ist einfach zu verstehen, wieso die Partnerschaft so anders ist. Und einer von meinen haupttherapeutischen Aspekten ist, dass ich die Menschen verstehe und auch sage, auch wenn man mal wütig ist, wenn man mal nicht adäquat reagiert, dass es das auch normal ist. Also das ist das, man sagt dem ja auch die Normalisierung. Aber gleichzeitig einen Prozess einläuten, dass man sagt, dass man lernt, wie, ich sage dem, wie Frieden schliessen mit der Situation. Wenn ich mich 8 Jahre lang dagegen wehre, gegen das Schicksal, dann geht es beiden schlecht, am Betroffenen und am Angehörigen. Und ich sage immer wieder, Angehörige sind Künstler in Resilienz. Das heisst, neu eine Stärke entwickeln durch Krise eigentlich. Und diese Resilienz lernen. Wie gehe ich in den herausfordernden Situationen um? Und wenn das gut geht, dann erleben die Angehörigen auch wieder eine unglaubliche Stärke. Ich habe das geschafft. Ich habe die Situation geschafft. Und dann kann ich sie auch wieder bestärken dort drin und sagen, ich bin einfach beeindruckt, wie sie jetzt in dieser Situation mit dem und dem umgegangen sind. Und ich denke, ich gehe in einen partnerschaftlichen Part ein, eigentlich mit den Angehörigen. Und das Schlimmste für die Angehörigen ist wirklich die Ratschläge. Du solltest halt. Mhm. Und bei ihm ist es so gewesen. Und wieso machst du es nicht so? Und dabei sind ja eigentlich die Partner, auch die Kinder, sind häufig die grössten Profis, wie man damit umgeht.
Also, dass man auch profitiert von den Erfahrungen, die die machen in der Therapie.
Genau. Also, ich denke, das erlebe ich immer wieder auch, wenn die Leute ins Spital müssen oder in ein Pflegeheim müssen, dass man wirklich die Angehörigen involvieren muss. Weil die haben den Patienten über Jahre begleitet, betreut und sie kennen es am besten eigentlich, wie die Menschen umgehen. Und ich denke, das ist das Faszinierende.
Ja, Pflegeheim ist für mich so das Stichwort. Wann ist eigentlich so eine Situation da, wo du sagst, jetzt wäre es besser, wenn trotz aller Mühe und trotz allem, was du tun kannst, das nicht mehr zu Hause geht?
Also ich denke, dass du etwas ganz Wichtiges ansprichst. Also in der Memory-Klinik begleitet mir genau aus dem Grund Menschen von der Diagnosestellung bis zum Eintritt ins Heim. Und das ist ganz wichtig, weil der Eintritt ins Heim, das ist nochmal Schmerz, Trauer, Schuldgefühl. Und ich denke, auch dort müssen wir wieder in einen positiven Aspekt kommen. Menschen mit Demenz fühlen sich mit der Zeit häufig nicht mehr die Heime, die Heime. Also das eigene die Heime ist nicht mehr das die Heime, wo früher. Und sie werden, ich sage immer wieder, wie konfrontiert mit einer anderen Wirklichkeit, wo sie nicht mehr drin sind. Und wenn sie in einer Institution sind, können sie landen unter ihresgleichen. Mhm. Und es gibt nicht mehr richtig und falsch. Man ist dort und es ist richtig so, wie man dort ist. Und das ist, denke ich, ganz ein wichtiges Argument für mich. Nicht, dass man abschiebt, sondern dass die Menschen in eine Umgebung kommen, wo sie aufgehoben sind, wo man mit ihnen wertschätzend umgeht und wo sie eigentlich wieder leben dürfen, so wie sie sind. Und ich denke, das finde ich das Tolle, wenn ich erlebe, wenn die Leute wieder in ein Heim gehen oder in eine Institution, dass sie wie nochmal aufleben können. Und ich habe mehrfach erlebt, dass Menschen sehr viel Psychopharmaka gebraucht haben, die Heime. Und sie kommen ins Heim und sie brauchen viel weniger Psychopharmaka oder gar keine mehr.
Ja, also ich jetzt als Kulturwandel-Experte würde vielleicht noch sagen, dass man Umzug sagt statt Eintritt. Genau. Denn der Eintritt hat immer so etwas Spitalartiges. Das aber wenn man sagen kann, ihr Mann oder ihre Frau zügelt jetzt um an diesen oder jenen Ort. Und vielleicht kannst du noch 2 Worte sagen. Was sind denn für dich Kriterien für so einen Ort, wo dann diese Person gut kann landen? Kann man da etwas dazu sagen?
Also das Wichtigste ist wirklich, wenn die Menschen Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Dann ist, denke ich, der Zeitpunkt, dass sie nicht mehr wohl sind in dieser Situation. Und das Zweite ist, wenn die Angehörigen einfach an Grenzen kommen von der Belastbarkeit. Weil die Angehörigen haben noch ein Leben vor sich, das normalerweise ist viele Jahre länger als das der Betroffenen. Und ich denke, sie müssen auch können ihr Leben partiell können führen. Und das Schlimmste ist, wenn Angehörige nicht mehr schlafen können. Also, niemand hält das aus. Also, mir hat eine Angehörige gesagt, kurz vor dem Übertritt ins Heim, ich bin ein Pflegeheim mit einer Angestellten, die 24 Stunden um die Uhr arbeitet. Das schaltet niemand durch. Und ich denke, das ist das Wichtigste.
Unser Gast im Dr. Age Talk ist Frau Dr. Irene Bob-Kistler. Sie hat die Memory Klinik ins Leben gerufen und leitet die. Ich werde vielleicht noch einmal an Anfang gehen von der Demenz. In dem Moment, wo jemand zu euch kommt, in die Memory Klinik, das kommt abklären und das Resultat ist dann positiv. Das stelle ich mir als unvorstellbar brutal vor.
Das ist so das Bild von der Laie. Unvorstellbar brutal. Und meine Erfahrung ist, dass es in der Minorität der Fälle so brutal ist. Weil, wenn ich in eine Abklärung gehe, spüre ich Symptome 24 Stunden im Tag. Ich verwache schon mit dem Gefühl. Eine Juristin hat mir gesagt, obwohl ich vergesse, vergesse ich den ganzen Tag nicht, dass ich vergesse. Ein unglaublicher Satz. Ich vergesse alles, aber ich vergesse nicht, dass ich vergesse. Und wenn dann plötzlich die Symptome einen Namen haben, nimmt das enorm Druck weg von den Angehörigen und von den Betroffenen. Es gibt natürlich auch Betroffene. Ein Betroffener sagt mir, also wenn Sie mir sagen, ich habe eine Demenz, ist das Ihr Problem? Und ich denke, das ist ja das typische Bild, dass eben er keine Krankheitseinsicht hat. Aber die Angehörige hat gehört und gesagt, endlich weiss ich, wieso mein Mann so komisch ist. Endlich hat es einen Namen. Endlich kann ich mit meinen Kindern reden. Endlich ist es öffentlich. Und das nimmt so Druck weg, dass es wirklich häufig erlösend ist. Auch wenn Tränen fließen, das ist ganz wichtig. Ich sage immer wieder nach der Diagnosestelle, wenn sie sagen, sie haben Alzheimer, dann sage ich ganz lang nichts.
Und ihr sagt das so?
Ja, sie haben Alzheimer. Ich bin total eine ehrliche Ärztin. Und dann warte ich auf die Emotion. Und diese Woche hat mir auch jemand gesagt, eine junge Betroffene, ja, wenn sie wüssten, was ich schon gelesen habe. Bücher über Alzheimer habe ich gelesen. Sie arbeiten noch, aber niemand redet darüber, oder? Und endlich hat sie einen Gesprächspartner, der das ernst nimmt, der sagt, sie haben Alzheimer, mit einer grossen Wahrscheinlichkeit, oder? Und was ganz wichtig ist, ist, dass ich dann nach der Diagnoseübermittlung nicht gerade sage, nicht gerade rede, sondern schaue, was kommt. Bei der einen ist es, ja, eben, habe ich schon vielleicht gedacht, so. Und bei jemandem, der bricht die Tränen aus. Oder ein Angehöriger sagt mir, wenn Sie wissen, wir verarmen, das schaffen wir nicht, wir verarmen. Da ist die ökonomische Angst, der hat Angst schon. Er muss dann das Haus verkaufen und all das. Und ein anderer Angehöriger sagt mir, ich habe so Angst, dass meine Frau mich mal nicht mehr erkennen kann. Und das, was zuerst kommt, das ist zoberst bei den Leuten. Und das kann nicht ich sagen, was zoberst ist, sondern ich muss hören, was belastet die Menschen. Und dort setzt dann mein therapeutisches Setting an. Aber es ist wirklich befreiend, dass man endlich reden kann. Und ich mache die Diagnoseübermittlung immer mit der Familie zusammen. Nicht, ich rede nicht über die Menschen, sondern mit den Menschen. Und ich sage nicht, ihr Mann hat Alzheimer, sondern sie haben Alzheimer, sage es zum Mann. Und ich denke, das sind so kleine Details. Das ist wie mit dem Kulturwandel, den wir haben müssen. Auch wenn er Alzheimer hat, er ist eine Person und er hat das Recht, das als erstes zu hören.
Also ein Plädoyer eigentlich für Sie, den Menschen, und nicht nur die Krankheit. Das ist ja etwas, was wir immer wieder feststellen, dass sobald jemand die Diagnose auch hat, und das ist vielleicht der Downside von dem, was du gerade gesagt hast, dass dann Menschen alle Verhaltensweisen, die Person dann zeigt, zurückzuführen, ah ja, das ist, weil er Alzheimer hat, das ist, weil er Demenz hat, und gar nicht mehr sieht, dass jeder Mensch auch mal einen schlechten Tag und auch mal einen guten Tag hat. Und das ist so die Gefahr in dem, was eigentlich gut ist, an der Sicherheit, dass man die Diagnose hat, dass man dann von anderen dieses Stigma auf der Stirn hat.
Und die Pause, die finde ich beeindruckend, oder? Mhm. Die Emotionen zuerst mal kommen und was kommt näher?
Also ich denke, das ist das wichtigste therapeutische Setting. Also ich gebe sogar Vorlesungen über das Thema. Also so Mantelstudien, wo sich Studenten vertiefen können. Weil ich denke, das wichtigste Werkzeug für jeden Arzt und Pflegende, denke ich, ist wirklich, wie kommuniziere ich? Also das ist A und O. Und die Pause ist so etwas therapeutisch Wichtiges. Also ich sage manchmal, meine Studenten warten 30 Sekunden. Und wenn nichts kommt, kann man sagen, ich sehe, es macht sie sprachlos. Mhm. Und dann kommt auch wieder etwas. Auch immer auf die Emotion gehen. Und auch wenn jemand sagt, dass ich eine Angehörige hatte, die sagt, sofort, wie aus der Pistole, gehen Sie, Frau Doktor, kann man etwas machen? Mhm. Nicht einmal dann gehe ich auf das ein. Und dann sage ich, kehre ich auch wieder um und sage, scheinbar haben sie sich schon lange damit beschäftigt. Mhm. Und die Frau sagt mir, wenn sie wüssten, ich habe gekühlt, ich habe tagelang gekühlt, wochenlang gekühlt, monatelang gekühlt. Und es hat nur noch gekühlt in der Sprechstunde. Endlich ist die Emotion, hat die raus können. Und wenn ich gesagt hätte, ja, es gibt Medikamente, da können wir verzögern und wir werden schon schauen, dann wäre das nicht gekommen. Mhm. Und hinter dem Heulen war, dass sie Angst hatte, dass der Mann die Finanzen nicht mehr im Griff hat. Und er hat es nicht mehr im Griff gehabt. Und er war Banker und man konnte nicht darüber reden. Also das sind unglaubliche Szenen, die ich da erlebe.
Aber dann nach den Emotionen, die dir Raum lässt und schaut, was passiert, kommt ja dann eher wahrscheinlich gleich. Also die verkündet das Todesurteil, oder? Früher oder später?
Also ich denke, das Thema, dass es Sterblichkeit extrem erhöht, kommt ganz selten im ersten Gespräch. Das kommt in Folgegesprächen. Und ich denke, das Geheimnis von einem therapeutischen Gespräch ist immer, dass ich so viel sage, wie im Moment gewünscht wird. Also wenn ich gerade jetzt schon über das Todesurteil und über Pflegeheim und so weiter rede, dann ist das, denke ich, auch häufig zu viel. Mhm. Hingegen, wenn der Patient mich fragt, bin ich immer ehrlich. Ich gebe immer ehrlich Antwort. Hingegen, wenn eine Tochter, die vielleicht den Vater fast nie sieht, Frau Doktor, wenn kommt er ins Heim, dann klemme ich ab. Weil das, denke ich, ist einfach zu viel in dem Moment, wo ich Diagnose stelle und jemand in einer ganz leichten Demenz ist, dann sage ich, wir können das gerne das nächste Mal, das übernächste Mal besprechen.
Aber ich kann mir vorstellen, der Wunsch nach, was habe ich für Möglichkeiten, was machen wir jetzt, der kommt ziemlich schnell, oder?
Der kommt ziemlich schnell und ich denke, es ist wirklich eines nach dem anderen. Und wichtig ist, dass ich das löse, was im Moment am schwierigsten ist. Wenn ich einen Berufstätigen habe, ist das Erste, dass ich vielleicht mit dem Vorgesetzten reden muss. Wenn ich eine Ehekrise habe, dann ist das Erste, dass wir nochmal miteinander in dieser Ehe diskutieren. Wenn die Mutter keine Hilfe will und den Kühlschrank vergammelt, dann ist das Erste, dass ich schauen muss, wie können wir die Heime etwas ändern. Also ich denke, ich arbeite immer therapeutisch sehr funktionsorientiert. Was ist jetzt das, was im Moment am meisten belastet. Und ich kann nicht das besprechen, was vielleicht in 3 Jahren kommt.
Irene, es gibt ja in Holland ein Modell, das weltweit Beachtung findet, nämlich einen Ort, wo Menschen mit Demenz leben, etwa 130, glaube ich, sind das, in dem Demenzdorf. Jetzt reden wir über sozialpsychologische sozusagen oder gesellschaftspolitische. Wie siehst du solche Ansätze? Oder was ist aus deiner Sicht eigentlich, was sind gute Möglichkeiten, wie wir als Gesellschaft mit Menschen umgehen, die nicht mehr alles genauso gleich verstehen wie wir?
Also da bin ich natürlich sehr subjektiv in meiner Einschätzung. Ich habe nur einen Film gesehen. Prinzipiell bin ich eigentlich sehr Gegnerin, weil das ist ein Ghetto, wo die Menschen rausgehen. Da werden aus unserer Gesellschaft. Und ich finde, Menschen mit Demenz gehören mittendrin. Sie sollten wirklich im Zentrum sein. Man könnte mitten im Dorf, in der Stadt. Ich denke, das haben die ja zum Beispiel in Almagasa auch, dass Menschen wirklich mittendrin sind. Andere Pflegeheime machen das auch. Ich denke, die Überlegung auch von vielen Gemeinden ist, dass man jetzt nicht mehr Pflegeheim irgendwo an die Peripherie tut, sondern mitten drin. Weil die Menschen wollen vielleicht auch miteinander posten und nicht in einem virtuellen Laden, sondern in einem richtigen Laden. Und das sind ja auch so Bilder, die wir dann haben von dem Dorf, wie es sollte funktioniert haben. Aber vielleicht in 5 Jahren, in 10 Jahren kommt die nächste Generation und die haben vielleicht etwas anderes gehabt. Und da tun auch wir bestimmen, was für die Menschen gut ist. Mhm. Aber die Menschen sind ja jetzt in unserer Gesellschaft und die wollen wieder teilnehmen an unserer Gesellschaft. Und wegen dem habe ich unglaublich Mühe mit einer Ghettoisierung von diesen Menschen.
Ist echt das Verständnis da in der Gesellschaft für demente Menschen? Oder sind wir in einer Leistungsgesellschaft, wo jeder so am Anschlag ist, unter Druck ist, dass das gar nicht so gute Entwicklung ist im Moment? Was beobachtet ihr?
Ich denke, es ist ja und nein. Also man hat wirklich, es ist weniger ein Stigma und die meisten Leute wissen mehr darüber. Aber was halt ist, es löst immer noch Angst aus. Bei den Gesunden löst es Angst aus. Und wegen dem ist auch häufig der Fall, dass man halt trotzdem nicht mit diesen Menschen redet. Trotzdem die Menschen meidet. Also ich hatte eine Angehörige, die hat mir vor wenigen Monaten gesagt, wenn ich auf dem Trottoir bin und die Person so kommt, tut sie das Trottoir wechseln und geht auf die andere Strassenseite. So wie wenn jemand würde sterben würde. Passiert es ja auch. Und ich denke, da muss unsere Gesellschaft sich ändern. Und auf Menschen zugehen, fragen. Und ganz wichtig ist, denke ich, als Nachbar, als Freund, nicht sagen, wenn du dann mich brauchst, dann läutest du mir an, sondern ich habe gehört, das muss eine grosse Belastung sein. Los, ich könnte einmal pro Monat einen halben Tag für dich da sein. Sag mir, wo ich dich unterstützen kann. Mhm. Das ist eben auch ein Kulturwandel. Weil die Angehörigen haben keine Kraft, wenn sie jemanden Nachbarn anrufen. Und wenn man sich vielleicht vor 3 Monaten gesehen hat. Und ich denke, wir haben alle eine Verantwortung für die Menschen mit Demenz und vor allem auch für ihre Angehörigen.
Darf ich vielleicht mal euch fragen, einen Einblick in Möglichkeiten von denen, die die Diagnose stellt, bis man halt in einer Pflegebedürftig wird, früher oder später. Was hat man heutzutage medizinisch für Möglichkeiten, für die ganze Situation auszuzögern, zu verbessern? Wo stehen wir da?
Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass jeder einmal das Recht hat, eine ganz gute medizinische Abklärung überzukommen. Ich sage ein Beispiel. Ich hatte gerade gestern jemanden, der einen schweren Vitamin B12-Mangel hat und vermutlich eine Alzheimer-Krankheit. Da hilft, wenn ich Vitamin B12-Spritzen gebe, enorm viel. Also, weil das kann wieder die Hirnleistung verstärken, das allgemeine Wohlbefinden. Und ich hatte jemanden mit einem schweren Kalziumstoffwechsel oder vor kurzem jemanden mit einer unglaublichen Überfunktion der Schilddrüse. Und das wird immer wieder vergessen. Schon allein wegen dem lohnt es sich, eine gute Abklärung zu machen. Und zwar eben beim Hausarzt oder in Zusammenarbeit mit Memory-Kliniken, denke ich. Das haben die Menschen das Recht. Und dann das Zweite ist, es gibt Medikamente, das ist klar. Aber die tun so ein bisschen rauszögern. Bei gewissen Leuten wirken die enorm gut, dass die Leute wieder mehr Antrieb haben, gewisse Sachen im Alltag wieder besser können. Und ich sage, es ist wie eine palliative, supportive Therapie. Und sie haben das Recht dazu. Aber das Wichtigste ist der Umgang mit den Menschen. Und das Allerwichtigste ist Stressabbau und nicht ständig auf Defizite aufmerksam machen. Das ist das Allerschwierigste.
Ja, und auch fragen, woran habe ich Spaß? Was ist das, was mir Freude macht? Was mache ich gerne? Und das ändert sich dann auch vielleicht im Laufe der Erkrankung. Und ich habe ja vorhin im Vorgespräch etwas provokant gesagt, ja, Menschen mit Demenzdiagnose sterben, aber wir alle sterben ja auch. Und ich denke, es ist für die, die dann die Diagnose haben, wie sich darauf vorbereiten, steht plötzlich stärker im Vordergrund. Und ich habe in einer meiner Dr. Age-Sendungen auch gesagt, dass es eine der Lebensaufgaben im höheren Lebensalter auch ist, sich mit Erinnerungsarbeit oder mit verschiedenen Techniken sich auf das vorzubereiten, was auf das eigene Sterben auch vorzubereiten. Das ist für uns alle Menschen so. Und deswegen denke ich manchmal, ja, das klingt im ersten Moment so schrecklich, ja, Alzheimer-Demenz, aber es tut wie auch das allgemein menschliche aufzeigen.
Ich denke, das sind wir fast in der Philosophie und in der Ethik. Meine Erfahrung ist, dass Menschen mit Demenz, ich sage dem so wie, zunehmend ein Eintauchen in das Land des Vergessens. Und wenn das passiert, ist ihnen eben gar nicht mehr so bewusst häufig, wie endlich sie sind. Mhm. Aber sie machen eigentlich einen unglaublichen Prozess, in dem sie uns vor sind, das loslassen. Sie müssen ja von allem loslassen. Und ich erlebe viele Menschen mit Demenz in einer inneren Gelassenheit. Das beeindruckt mich enorm. Also, ich habe gerade gestern eine Patientin gehabt, die mir einfach schreibt, wo ich sie teste, sie sind einfach so lieb. Einfach so auf diese Ebene. Mhm. Und sie lässt sich gar nicht irgendwo aus dem Konzept bringen. Obwohl sie so vieles nicht kann, ist sie unglaublich zufrieden, die Frau. Und ich denke, das ist etwas, wo die Menschen mit Demenz uns vorhaben. Was aber ist das bewusste Eintauchen ins Leben? Das haben sie vielleicht weniger. Ist Sterben. Haben sie vermutlich weniger als wir. Aber ich denke, es gibt immer wieder vor dem Sterben ganz luzide Momente, die sie haben können. Also ich hatte eine junge Betroffene, die die Tochter nicht mehr gekannt hat. Und wenige Tage, die war in einer Institution, wenige Tage vor dem Sterben hat sie plötzlich den Namen genannt von der Tochter und hat ihr gedankt. Und das finde ich schon ganz faszinierend. Erlebst du sicher auch. Plötzlich nochmals eintauchen in diese Welt, bevor man sich verabschiedet.
Ist das erklärbar?
So eine gute Frage. Das weiß niemand, glaube ich. Also das weiß wirklich niemand. Wieso ein Hirn, das so nicht mehr funktioniert, plötzlich luzide Momente hat. Und das erlebe ich auch schon bevor sie sterben. Dass mir ein Partner sagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin im falschen Film. Er hat gar nichts. Er ist plötzlich wieder so klar und dann taucht er wieder ein. Ich glaube, da gibt's, ich glaube, man könnte gar keine Studie. Ich denke, man darf das einfach als Geheimnis vom Leben so stehen lassen.
Genau, das machen wir. Aber da sind wir gerade bei einem guten Punkt trotzdem. Ich meine, ein wahnsinniges Engagement von euch und anderen in diesem Bereich. Und wir haben gleich irgendwie das Gefühl, es geht nicht so richtig vorwärts mit, dass man das heilen könnte. Heutzutage müsste man doch alles heilen können. Irgendwann, wo stehen wir da in der Forschung? Wird überhaupt viel Engagement in die Forschung eingesetzt? Ist das ein Interesse, dass man die Demenz eines Tages verhindern kann?
Es ist natürlich sehr viel Forschung betrieben worden, aber sehr viele grosse Firmen haben sich jetzt zurückgezogen, weil sehr viele Studien negativ herausgekommen sind. Meiner Ansicht nach hat man sich viel mehr auf die Alzheimer-Amyloid-Pathologie konzentriert, hat irgendwo das als die einzige Ursache wahrgenommen und ich glaube, dort ist unglaublich viel Zeit jetzt vergangen. Wir haben ja die eine Studie, die auch jetzt wieder abgebrochen worden ist, das Aducanumab, wo dann wirklich als nicht wirksam plötzlich kommt dann die Firma und sagt, es ist doch wirksam. Es ist, denke ich, ich habe die Studie angeschaut. Man hat jetzt so Subgruppenanalysen gemacht. Und da kann man natürlich immer als Firma sagen, da in dieser Analyse hat es eine gewisse Wirksamkeit. Aber es ist sicher nicht der grosse Durchbruch. Und da werden wir noch viel Geduld haben. Leider kann ich nicht Klinikerin sein und gleichzeitig Forscherin. Ich würde mich ganz stark auch noch konzentrieren auf Menschen, die trotz dieser Pathologie nicht krank sind. Wo haben sie die Faktoren, die sie gesund halten, obwohl die krankhaften Veränderungen kommen?
Ja, das erinnert ein bisschen an die HIV-Forschung, wo es ja auch Menschen mit HIV gibt, die keine Medikamente brauchen, die einfach gesund weiterleben. Und da ist ein Teil der Forschung auch jetzt investiert in das Thema, woran liegt das eigentlich? Was macht die so resilient?
Ich glaube, wir haben einen wunderbaren Einblick in verschiedene Bereiche. Alles zusammen können wir natürlich nicht besprechen. Aber vielleicht noch zum Schluss. Wann würdet ihr jemandem empfehlen, mal Abklärungen zu treffen? Oder ist das etwas, was man vielleicht mal jährlich machen sollte? Oder was habt ihr da für einen Rat?
Ich finde das eine super gute Frage. Wenn ich ein bisschen vergesslich bin und ich kein Problem habe im Alltag und es mich nicht stört, und ich bin 80, dann finde ich, muss man sich nicht unbedingt abklären lassen. Man kann das vielleicht mal im Hausarzt sagen und man kann vielleicht mal ein Labor machen, um zu schauen, ob es eine Ursache hat, die das auslösen könnte. Hingegen, wenn ich merke, es wird immer mehr und es ist wirklich etwas, das mich beängstigt oder ich habe zunehmend Probleme im Alltag. Häufig ist das erste Problem, zum Beispiel plötzlich habe ich Mühe mit den Zahlungen. Plötzlich habe ich Mühe mit Kochen. Ich denke, dann ist der Zeitpunkt da, dass man rechtzeitig eine Abklärung macht. Weil wenn ich genug früh bin, kann man auch genug frühe Hilfen geben, bevor es zu einer Eskalation wird. Und das ist ganz schlimm. Weil Menschen, wo man das nicht thematisiert, die kommen in einen unglaublichen Stress. Und ich sage, es ist ein Stress vor dem Verstecken der Symptome. Und das muss unglaublich sein, der Stress, den die Menschen erleben, bevor die Diagnose da ist. Wenn die Diagnose da ist, darf ich einmal einen Schlüssel verlegen. Mhm. Ich darf einmal etwas anbrennen lassen. Ich darf einmal einen Termin vergessen. Und wir alle kennen den Stress, wenn wir den Schlüssel suchen. Mhm. Wir sollten aus dem Haus und finden den Schlüssel nicht. Und wir haben einen Termin. Und da können wir nur erahnen, was Menschen mit Demenz für einen Stress haben, bevor die Diagnose da ist.
Danke vielmals für das interessante Gespräch, Frau Bob Kistler. Die Irene Bob Kistler hat die Memory Klinik ins Leben gerufen und leitet die auch. Und unseren Dr. H., den wir kennen von Radio 1, der Vincenzo Paulino, mit seinen Einschätzungen. Danke vielmals.
Dr. H. Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.